Brigitte, wohin bist du zuletzt gereist in den Ferien?
Nicht in ein Nachbarland.
Das heisst, es war schön dort, wo du warst.
Es war wahnsinnig schön und ich denke noch so oft dran, weil es hat die Sonne geschonen, es hat keine Nebeldeckung gehabt, es war alles so relaxed und entspannt gewesen. Ganz anders als in der Schweiz.
Brigitte, ich habe das Gefühl, du willst nicht sagen, wo du hingereist bist. Ich bin in der Schweiz geblieben, jetzt Ende Jahr. Bin mal ein Wochenende in Jura, das war auch schön gewesen.
Nein, das ist so ein guter Entscheid, weil der Jura wird absolut unterschätzt. Das ist so eine schöne Ecke von der Schweiz. Wir müssten unbedingt mal einen Podcast haben aus dem Jura. Boas, da arbeiten wir dran.
Gut, bin ich dabei. Heute reisen wir für einmal ins Ausland mit der dritten Gewalt. Das ist eine Premiere. Wir besprechen nämlich einen Fall, der nicht in der Schweiz spielt. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Brigitte, du nimmst uns heute mit an ein ausländisches Gericht, aber wirklich weit hast du das nicht reisen müssen.
Ja, es ist weiter entfernt, als man denkt und vor allem, wenn man sich mal dort aufhält, ist es erstaunlich exotisch. Also nur ein Beispiel, Autokennzeichen von dem entsprechende Land sind schwarz. Ist doch schon ganz anders als hier in der Schweiz. Es gibt aber keine Grenzen, keine Grenzposten. Man merkt auch fast nicht, dass man Grenzen übertritt. Ich war im Liechtenstein gewesen.
Es ist ein exotisches Land mit einem exotischen Rechtssystem. Wir gehen nachher noch auf die juristische Spezialität in Liechtenstein ein. Aber zuerst, um was geht es überhaupt? Weil vor Gericht in Vaduz steht ein Schweizer, ein junger Mann. Wie heisst der, Brigitte?
Wir nennen ihn da im Podcast Marco Blumer. Er heisst in Wirklichkeit anders. Und ja, das ist ein bisschen verblüffend, auch für mich überraschend gewesen, dass ich, wenn ich schon ins Ausland an einen Gerichtsfall gehe, an einen Prozess, dort auf einen Schweizer Stoss, wo muss vor dem Kriminalgericht Rede und Antwort stehen. Der Marco Blumer ist 25 Jahre alt. Seine Familie kommt aus dem Bündnerland. Der Marco Blumer ist mehrfach schwer behindert. Er sitzt im Rollstuhl und er verbringt die Wochentage und seine Arbeitszeiten in einer Institution in der Nähe von Vaduz.
In dieser Institution, die er lebt, Marco Blumer, ist etwas passiert, wo der Startschuss war für das Verfahren.
Ja, genau. Das ist ja der Grund, dass ein Gericht in Liechtenstein zuständig ist für die Fragen, die man klären muss. Marco Blumer hat als Bewohner und Mitarbeiter von dieser Institution Angestellte tätlich angegriffen. Also er ist körperlich gegen sie losgegangen. Das ist mehrfach geschildert worden vor Gericht. Und zwar ist der Grund für die Auseinandersetzung gewesen, dass sich der Marco Blumer hat müssen an einem Gespräch stellen bei einer Werkstattmitarbeiterin. Und es ist darum gegangen, ob sich der Herr Blumer immer korrekt benimmt.
Also die Mitarbeiterin, das ist eine Betreuerin, die so ein bisschen zuständig ist.
Genau, ja. Sie war zuständig gewesen, vor allem in der Werkstatt für die Menschen, die dort arbeitstätig waren. Sie hat Herr Blumer zu sich ins Büro zitiert und der Herr Blumer hat gewusst, das wird etwas Unangenehmes, das ist etwas Schwieriges und vor allem wegen seiner geistigen Behinderung ist das für ihn eine wahnsinnige Stresssituation gewesen. Und er ist also dorthin in das Büro, hat sich dem Gespräch gestellt, hat gemerkt, dass es auch um Kritik geht gegen ihn und hat die Situation nicht können adäquat handeln. Das gibt er auch zu, das sagt er. Und dann ist er zuerst mit den Füßen auf die Betreuerin los, wo ihm direkt gegenüber gesessen ist. Und hat dann, das ist eigentlich fast noch schwerwiegender, irgendwann im Verlauf dieser Auseinandersetzung so einen schweren Gegenstand genommen, der auf dem Pult gestanden ist von der Betreuerin. Das ist so, ich kann es gar nicht beschreiben, so ein Unding, wo man einen Klebstreifen abziehen kann, wo mit Sand gefüllt ist. Einfach ein unmögliches, schweres und damit auch gefährliches Ding. Und das hat er aufgehebt mit seiner Hand und in Richtung von seiner Betreuerin geworfen. Betreuerin, das ist alles sehr schnell gegangen, hat können sowohl die Faustschläge als auch den schweren Gegenstand abwehren. Sie ist mit sehr leichten Verletzungen aus dieser Konfliktsituation rausgekommen. Aber der Bewohner, der Marco Blumer, hat sich wegen dem müssen strafrechtlich verantworten, weil er eine Person körperlich angegriffen hat.
Also Körperverletzung ist dann der Vorwurf?
Die Körperverletzung war ein Vorwurf, ja.
Also die Betreuerin, die da attackiert worden ist, sie hat sich nicht gross verletzt, hast du gesagt, aber es ist dann doch noch
eine grössere Sache.
Also, ja.
Ja, das ist mit dem nicht gross verletzt, das ist so eine Sache. Körperlich ist sie nicht stark verletzt worden. Das hat sie auch nie behauptet. Aber sie hat 3 Wochen nach dem Vorfall hat sie eine Ärztin aufgesucht und hat gesagt, sie leide an Panikattacken, an Schlafstörungen. Und sie ist arbeitsunfähig geschrieben worden. Und zwar mehr als 24 Tage lang. Und das ist wichtig
in dem Verfahren.
Wegen dem Vorfall mit dem Marco Blumen, dem Bewohner und dem Mitarbeiter in dieser betreuten Werkstatt.
Etwas ist noch speziell bei diesem Verfahren jetzt vor dem Kriminalgericht. Es geht gar nicht um die Frage, ob der Marco Blumen schuldig ist oder nicht.
Ja, das hat mich auch überrascht. Das habe ich nicht gewusst, bevor ich in dem Gerichtssaal gesessen bin. Aber tatsächlich sind sich der Staatsanwalt und der Verteidiger von Marco Blumen einig gewesen, dass der junge Mann, der 25-jährige Schweizer, wegen seiner schweren, eben körperlichen und geistigen Behinderung gar nicht in der Lage war, zu verstehen, was er macht in dem Moment, wo er außer Kontrolle geraten ist, und dass er sein Verhalten nicht hat können steuern. Und das nennt man Schuldunfähigkeit. Er kann gar nicht bestraft werden, weil er nicht fähig war, sich anders zu benehmen in dieser Situation. Und dann, da haben die Strafrechtler einen Trick, sage ich es jetzt mal salopp, wie man damit umgeht, weil irgendwie haben wir das Gefühl, es ist ja doch etwas passiert und das dürfte ja eigentlich nicht sein. Und jetzt ist der junge Mann strafunfähig, wir können ihn nicht bestrafen, aber vielleicht müssen wir ja die Bevölkerung schützen vor dem jungen Mann. Vielleicht könnte das ja wieder passieren. Und darum tut man eine sogenannte Massnahme aussprechen. Das gibt es in der Schweiz, das gibt es in Liechtenstein, das gibt es in Deutschland. Das kennen wir eigentlich in allen.
Haben wir auch schon im Podcast besprochen, Massnahmen, die verhängt worden sind.
Genau.
Die Schuldunfähigkeit, ist das denn schon immer klar gewesen von Anfang an? Oder hat es da schon mal ein Verfahren gegeben vorher, wo irgendwie dann festgestellt hat, der Marco Blumer ist schuldunfähig?
Das wird ihm im Laufe der Strafuntersuchung sehr gründlich abgeklärt. Das steht nicht von Anfang an fest. Man muss schauen, zu was ist der junge Mann fähig, was kann er noch realisieren, was nicht. Da werden medizinische Akten konsultiert und in dem speziellen Fall hat auch ein Gerichtspsychiater ein Gutachten erstellt und ist auch zum Schluss gekommen. Ja. Also die Schuldunfähigkeit ist absolut unbestritten gewesen. Da sind sich alle darüber einig gewesen. Die einzige Frage, die sich noch gestellt hat, ist, wie gehen wir jetzt um in Zukunft mit dem Marco Blumer? Stellt er eine Gefährdung dar für die Bevölkerung, für die MitarbeiterInnen an dem Ort, wo er untergebracht ist? Müssen wir als Kriminalgericht tätig werden, um ihn in einen geschützten Bereich zu verbringen?
Gibt es eine Massnahme oder nicht?
Genau. Das heisst anders im exotischen Liechtenstein, aber das ist genau die Frage, die sich gestellt hat.
Es klingt extrem schräg. Es heisst eine Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das klingt ein bisschen wie im vorletzten Jahrhundert. Das ist die offizielle Bezeichnung, oder?
Genau, das ist der Paragraph im liechtensteinischen Strafrecht, wo in dem Fall hat müssen angewendet und geprüft werden. Ich habe das noch nie gehört und ich habe jetzt anlässlich von dem Fall, wo ich mich vorbereitet habe für die Reise ins Liechtenstein, habe ich so ein bisschen das liechtensteinische Strafrecht durchgeblättert und ich meine, ich habe einfach nicht verstanden, was die mir mitteilen. Das sind derart andere Begriffe und ja, andere, nicht andere Konzepte. Ich habe dann schon geahnt, dass so im Grundsatz ist es ähnlich wie bei uns in der Schweiz. Aber es ist es für mich ein völlig fremdes Recht gewesen. Und ich habe irgendwann realisiert, auch nach Gespräch und nach dem Prozesstag, dass sich Liechtenstein im Recht sehr stark an Österreich orientiert und nicht an die Schweiz.
Da würde ich gerne noch kurz vertiefen, Brigitte, einen kleinen Exkurs machen zu dem Liechtensteiner Recht, das ja wirklich schräg ist. Ich habe selber auch noch mal schnell ein bisschen nachgeschaut, habe die Verfassung angeschaut. In dem Fall nur auf der ersten Seite steht, ich lese schnell einen Satz vor, wir, Johannes II., von Gottes Gnaden, souveräner Fürst zu Liechtenstein, Herzog zu Troppau, Graf zu Riedberg etc. etc. tun hiermit kund. Und das etc. etc. etc., das steht also tatsächlich so in der Verfassung, es hat gar keinen Platz, um alle Titel aufzählen. Es ist alles sehr kurios.
Ja, da hast du noch mehr entdeckt als ich. Also ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Und vielleicht noch ein Detail, das würde uns in der Schweiz auch nie in den Sinn kommen, in diesen Gerichtssälen. Und ich bin in einem sehr kargen, ja, fensterlosen, unterirdischen Gerichtssaal gesessen, wo der Fall verhandelt wurde. Und der einzige Schmuck in diesem Raum ist ein Schwarz-Weiß-Porträt vom Fürst Hans Adam.
Der Zweite. Hans Adam der Zweite. Entschuldigung.
Der Fürst Hans Adam, der seit Jahrzehnten nicht mehr das Rechtsgeschäft führt, sondern das schon lange seinem Erbprinz Alois übertragen hat. Aber Recht gesprochen wird immer auch im Namen vom Fürst. Und ja, da läuft es einem schon ein bisschen kalter Rücken.
Also das wird explizit dann so gesagt, im Namen vom Fürst.
Das Urteil wird eröffnet im Namen von Fürst und Volk.
Ah, doch, beides. Aber weil es Fürst, ist auch eine Demokratie.
Der Fürst wird zuerst genannt.
Mhm. Es ist schon eingeklemmt zwischen der Schweiz und Österreich, das kleine Land. Und du hast vorher schon gesagt, das Rechtssystem ist viel aus Österreich übernommen. Das heisst, es unterscheidet sich von dem in der Schweiz. Oder ist das eh auch sehr ähnlich?
Es ist, man findet sich Schutzrecht. Man muss sich ein bisschen durch komische Begriffe kämpfen, die nicht gerade einleuchtend sind, was das soll bedeuten. Man ist auch ein bisschen antiquiert vorgekommen, so ein bisschen gestelzt und antiquiert. Das ist jetzt nicht unbedingt eine moderne Rechtssprache. Ich weiss, dass es in anderen Rechtsgebieten auch mehr Schweizer Einflüsse hat. Dort kann ich mit diesen Gesetzbüchern schon eher damit arbeiten. Aber es ist sowieso in dem winzig kleinen Ländli, da hat es so viele ausländische Einflüsse, auch im Gerichtssystem. Und es ist nicht nur in den Gesetzesbüchern, es ist ja auch in der Gerichtsbesetzung, wo durchdringt ist mit fremden RichterInnen und fremden StaatsanwältInnen.
Fremde Richter, das ist ein Stichwort, unbedingt aufgegriffen. Mir ist gerade ein Sinn, ich muss mich noch schnell einmal korrigieren. Ich habe vorher gesagt, es sei Demokratie. Zum streng das korrekt auszudrücken, ist es eine Monarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage. Also es hat demokratische Elemente, aber es ist eine Monarchie. Also zurück zu den fremden Richtern. Das klingt irgendwie schräg. Also das möchte man ja eigentlich nicht, denkt man. Aber in Liechtenstein ist das gang und gäbe.
Ich würde sagen, es ist in Liechtenstein pure Notwendigkeit. Ich meine, das kleine Ländchen zählt knapp 40'000 Bewohnerinnen und Bewohner und hat wirklich eine verblüffend vielfältige und vielschichtige Gerichtslandschaft. Und wie will man all die Posten besetzen, nur mit Liechtensteinerinnen und Liechtenstein? Das ist schlicht unmöglich. Also das Land würde nicht funktionieren, wenn sie nicht würden Personal und Know-how aus dem benachbarten Ausland beiziehen. Es sind alles deutschsprachige Länder, also holt man Leute aus der Schweiz und in erster Linie Leute aus Österreich. Also in allen, fast allen Gerichtsinstanzen sitzen auf dem Richterpodest Schweizerinnen, Österreicher und Liechtensteiner.
Also fremde Richter heisst, man holt das Personal nach Liechtenstein, man tut nicht Fälle auslagern irgendwie auf Innsbruck oder St. Gallen. Es findet schon in Liechtenstein statt.
Ja, das lässt der Stolz wahrscheinlich nicht zu. Ich meine, es ist doch ein Land mit allen Institutionen. Es ist ein normal funktionierender Staat und kein Staat funktioniert ohne eigene Gerichtsbarkeit. Und, das muss man jetzt sagen, Lob an Liechtenstein, sie leistet sich sogar eine Verfassungsgerichtsbarkeit. Das haben wir nicht in der Schweiz. Und das wird von vielen beklagt und vermisst. Und Liechtenstein hat doch das Einsehen gehabt, oder die Grösse zu wissen, wenn es um die ganz, ganz heiklen und grundsätzlichen Fragen geht, brauche ich mir ein Verfassungsgericht. Und diese Institution haben es.
Also Brigitte, zurück zu dem Fall von Marco Bluemo. Sind dort auch fremde Richter am Werk?
Nein, zu meiner grossen Enttäuschung war das nicht der Fall gewesen. Aber das Kriminalgericht ist auch wiederum eine besondere Instanz, was übrigens in der Schweiz längst nicht in jedem Kanton gibt. Das Kriminalgericht tut als erste Gerichtsinstanz Straffälle prüfen. Und es ist ein Gericht, das unmittelbar entscheidet. Also nicht nur aufgrund der Akten. Und was noch spezieller ist, es sind dort auch Laienrichterinnen und Richter anwesend. Also konkret, ich habe jetzt beim Fall von Marco Blumer, habe ich 5 Männer und Frauen angetroffen, die auf dem Richterpodest gesessen sind. Und nur 2 davon haben eine juristische Ausbildung. Das sind so ordentliche, normale Richter. Und die übrigen 3, das sind 2 Frauen gewesen und 1 Mann, die haben keine juristische Ausbildung. Das hat es bei uns früher auch gegeben, in der Schweiz, an den Geschworenengericht, wo wir abgeschafft haben. Auch aus Effizienzgründen, ehrlich gesagt. Aber im Liechtenstein bleibt das noch bestehen. Und die sogenannten Laienrichterinnen oder auch die Richterinnen, die kein Jurastudium mitbringen, die sollen wie das Volk vertreten. Das ist so die Volksstimme. Und darum müssen die ja ganz zwingend einen liechtensteinischen Pass haben. Also dort will man keine Ausländerinnen und Ausländer sehen.
Und einer von diesen Laienrichtern, der dort gesessen ist, Brigitte, ist schon, glaube ich, auch der Grund gewesen, wieso dass du überhaupt erst die Geschäftsreise ins Ausland angetreten hast.
Ja, das gebe ich zu. Ja, das ist ja so. Das habe ich von langer Hand vorbereitet, weil einer von diesen Richtern, der ohne Jus-Studium dort mitentscheidet und vom Podest sitzt, ist der Thomas Hasler. Das ist ein langjähriger Gerichtsreporter vom Tagesanzeiger.
Ein Arbeitskollege. Ihr habt mal zusammen geschafft, oder?
Wir haben kurze Zeit mal zusammen beim Tagesanzeiger geschafft, aber es war sehr kurz. Aber wir haben die weitere Jahrzehnte einfach immer und immer wieder getroffen in Gerichtssälen. Also wir haben wirklich eine Menge Kämpfe ausgefochten zusammen, wenn es darum ging, dass Gerichte die Öffentlichkeit ausschliessen oder dass Gerichte Medien überbordende Auflagen gemacht haben. Also da haben wir wirklich Seite an Seite, ohne jegliches Konkurrenzdenken, sind wir eingestanden für die Medienfreiheit und für das Öffentlichkeitsprinzip an der Schweizer Gericht. Und dann, eines Tages, hat mir der Thomas Hasler gesagt, ja, er werde jetzt pensioniert. Ende Januar 2024 ist das gewesen. Aber er kann seine enormen Kenntnis über Strafrecht und über Gerichtsbarkeit weiter einsetzen, weil er nämlich in seinem Heimatland Liechtenstein, er hat einen Liechtensteiner Pass.
Muner ja. Als Laienrichter, ja, oder nicht?
In dieser Funktion Muner, ja, ist er vom Fürst zum Kriminalrichter ernannt worden.
Oh wow, also der Fürst höchstpersönlich, also der Erbprinz wahrscheinlich, der Geschäft führt, hat ihn ernannt.
Das ist jetzt die verkürzte Version, aber schlussendlich, also wenn der Erbprinz Alois nicht sein Okay gegeben hätte, wäre Thomas Hasler heute nicht Kriminalrichter. Es gibt eine Richterauswahlkommission und es gibt eine Wahl durchs Parlament, aber es braucht das Okay vom Erbprinz.
Mhm. Also das heisst, der Thomas Hasler, ehemaliger Gerichtsreporter, dort hat seine Pension verbringen, indem er Recht spricht in Liechtenstein. Ich nehme an, du hast mit ihm darüber geredet, hast ihn interviewt.
Ich hätte ihn sehr gerne interviewt. Ich hätte das so spannend gefunden, zu hören, wie er den Seitenwechsel erlebt, wie das ist, wenn man einen Strafprozess mal auf dem Richterpodest mitmacht und nicht auf der Zuschauerbank. Und ich bin ganz anständig und hochoffiziell vorgegangen und habe oberste Zuständige von dem Liechtensteiner Gericht angefragt, ob ich mit dem frischbachenen Kriminalrichter Thomas Hasler ein Interview machen, ob ich ihn befragen zu seiner neuen Tätigkeit als Richter. Und es ist eine klare Absage gekommen. Also mir ist mitgeteilt worden, dass man das nicht schätze, wenn sich einzelne Richterinnen und Richter gegenüber Medien äußern. Für das hat man Medienzuständige. Und also der langen Rede kurzer Sinn, der Thomas Hasler hat nicht dürfen mit mir darüber reden, was das bedeutet, jetzt Richter sein in Liechtenstein. Und darum habe ich gefunden, ja, dann komme ich halt einfach an einen Prozess.
Aber hast du dich nicht abschrecken lassen? Bist gleich vorbeigegangen, hast ihn beobachtet. Und was hast du gesehen?
Ich habe ihn ganz scharf beobachtet. Und ich bin wirklich gespannt gewesen. Und ich meine, als erstes muss ich sagen, und das ist schon sehr etwas anderes gewesen, habe ich den Thomas Hasler das erste Mal in Anzug und Krawatte gesehen. Da muss man wirklich zweimal schauen, bis man ihn wiedererkennt. Aber es ist ihm gut gestanden. Also ein würdevoller Auftritt gewesen. Und das Zweite ist schon ein bisschen weniger überraschend gewesen. Der Thomas hat sich sehr stark eingebracht in den Prozess. Also da hat man wirklich gemerkt, dass er Erfahrung hat, dass er nicht einfach dort sitzt und zulässt und nachher bei der geheimen Urteilsberatung vielleicht etwas sagt. Er hat immer nachher gehakt. Also wenn der Gerichtspräsident fertig war mit seinem Fragekatalog, hätte Thomas Hasler meistens noch mehr wissen wollen. Also er hat den Marco Blumer befragt, er hat die verletzte Werkstattmitarbeiterin, hat dort noch mehr Fragen gehabt. Der Gerichtspsychiater ist auftreten. Thomas Hasler hat immer nachgehakt. Und da hat man einfach gemerkt, er weiss, wie so ein Prozess abläuft. Er weiss, wo man den Finger drauf haben muss. Und er wagt es auch, die Fragen zu stellen.
Der ganze Fall von Marco Blumer ist also verhandelt worden von dem Gerichtsgremium. Vor allem Thomas Hasler unter anderem. Wie fällt man denn nachher als Gericht das Urteil? Wie kommt man da zu dem Schluss?
Das ist auch etwas Spezielles an dem Kriminalgericht, weil dort gilt eben das sogenannte Unmittelbarkeitsprinzip. Das heisst, die Richterinnen und Richter haben nicht einfach vorher alle Akten gelesen und tun dann vor allem aufgrund von dem entscheiden, was sie dort erfahren haben, sondern die wichtigen Protagonisten treten auf im Saal. Wie ich schon erwähnt habe, Marco Blumer wird natürlich befragt, als eine der Hauptpersonen, aber es ist ja die Werkstattmitarbeiterin auftreten und befragt worden und der Gerichtspsychiater. Also, dass alle fünf Richterinnen und Richter die wichtigsten Personen hören und sehen und können Fragen stellen.
Sie müssen alle vor Ort sein. Das ist in der Schweiz nicht mehr überall so. Also im Militärgericht ist es so. Über das haben wir mal geredet in der Folge Militärmarsch ins Kommen, wo wir auch über die Unmittelbarkeit geredet haben.
Auch in der Schweiz dürfte das Gericht, wenn Sie das wollen, die wichtigsten Personen vorladen und befragen. Es wird oft leider sehr wenig gemacht. Also die Unmittelbarkeit hat im Strafprozess sehr gelitten, auch der Effizienz zulieb.
Mhm. Es war auch in diesem Fall dann ein Gutachter involviert. Was hat er untersucht?
Vom psychiatrischen Gutachter hat das Gericht in erster Linie wissen, besteht eine Rückfallgefahr. Und das ist darum so wichtig, weil die komische Unterbringung für
geistig abnorme Rechtsbrüche.
Ja, ich kann es gar nicht richtig ausdrücken. Ich bringe das nicht über die Lippen. Also die Frage, ob man ihn muss jetzt per Strafurteil irgendwann einsperren, ich sage es jetzt mal deutsch und deutlich, das geht nur, wenn zwei Voraussetzungen vorliegen. Die eine Voraussetzung ist, dass es muss um eine schwere Körperverletzung gehen. Die liegt vor in dem Fall, weil die betroffene Werkstattmitarbeiterin mehr als 24 Tage lang an einer posttraumatischen Störung gelitten hat. Darum hat man gesagt, doch, man müsse von einer schweren Beeinträchtigung gehen. Voraussetzung 1. Und dann kommt aber eine zweite Voraussetzung dazu, dass man ihn könnte einsperren. Und das ist, dass eine Rückfallgefahr besteht. Und für die Rückfallgefahr hat man den Gerichtspsychiater konsultiert. Und der hat aber eigentlich ziemlich klar gesagt, die Rückfallgefahr besteht nicht, weil er heute schon in einer geeigneten Institution untergebracht ist, nämlich dort, wo der Vorfall passiert
ist. Immer noch den gleichen Ort?
Ja, und er will, der Marco Blumer will unbedingt dort bleiben, mhm, weil er fühlt sich dort wohl, er kennt die Leute und er hat nicht wollen, noch mehr hingebracht werden. Und, das hat er sogar selber gesagt, Marco Blume, man hat nach dem Vorfall auch seine Medikation abgeändert und die neuen Medikamente wirken viel besser. Also er ist viel ruhiger geworden, er hat seine Impulse viel mehr unter Kontrolle. Nach dem Ausbruch haben alle reagiert und haben geschaut, wie müssen wir vorgehen, dass das nicht mehr passiert. Und das läuft jetzt bestens. Das haben eigentlich alle anerkannt, ausser der Staatsanwalt. Wobei der Staatsanwalt hat auch nicht so hundertprozentig an dem Antrag festgehalten, dass er jetzt in eine andere Anstalt gebracht werden muss, weil er so gefährlich ist. Er ist dann so ein bisschen zurückgekrebst vor Gericht und hat gesagt, ja, sonst könnte man ja so eine Unterbringung einfach bedingt aussprechen, was ein bisschen ein Witz ist, ehrlich gesagt.
Also falls es dann nochmal passieren würde, dass man dann müsste?
Ja, oder wenn es Anzeichen dafür gibt, dass etwas nicht klappt und so. Also er hat es schon ein bisschen angefangen aufweichen, dass man jetzt wirklich muss dort rausreissen, wo er heute ist, und in eine andere Anstalt sperren, um eine allfällige weitere Gefährdung zu verhindern.
Also die, die vor Gericht auftreten sind, sehen die Rückfallgefahr alle als nicht gross an, auch die Betreuerin, die betroffen war von dieser Attacke?
Ich hatte den Eindruck, dass sie wünscht und sich auch vorstellt, dass mit dem Mann etwas passiert. Sie hat die Anzeige gestartet. Sie hat auch von Gericht eindrücklich geschildert, wie schlecht sie gegangen sind nach dem Übergriff, eben wie lange sie nicht mehr arbeitsfähig war, wie lange der Vorfall immer wieder hochgekommen ist. Und das ist nicht so direkt am Prozess geäussert worden. Aber ich habe mir schon die Frage gestellt, aber gehört denn das nicht zum Alltag in so einer Institution, dass sich Menschen mit schweren Behinderungen halt nicht immer unter Kontrolle haben, dass sie ja können zu Impulsausbrüchen neigen. Man hat den Marco Blume kennt in dieser Institution, man hat von seinen Schwächen kennt, und ich würde eigentlich vermuten, dass man das auffangen kann in einer Institution. Und was vor Gericht ein bisschen durchgeschimmert ist, das Verhältnis zwischen der Werkstattmitarbeiterin und Marco Blume kein einfaches war. Da hat es gegenseitige Vorwürfe gegeben. Marco Blume hat offenbar gegenüber seinen Eltern von Mobbing geredet. Er hat sich von dieser Mitarbeiterin schlecht behandelt gefühlt. Und die Mitarbeiterin ihrerseits hat gefunden, er denkt da zu schlechter Stimmung führen, dass sich andere Bewohner und Bewohnerinnen unwohl fühlen zusammen mit dem Marco Blume. Also da hat es so gegenseitige Vorwürfe gegeben und es ist der Eindruck entstanden, als ob das auch eine Rolle gespielt hat, dass es zu dem Ausbruch gekommen ist. Und was einfach wirklich frappant ist, seit die Mitarbeiterin nicht mehr dort arbeitet und seit man die Medikation geändert hat bei Marco Blume, ist er ruhiger geworden. Das haben auch die Eltern bestätigt. Die haben ganz spontan sich im Saal auch noch äußern dürfen und die haben gesagt, es hat sich alles bessert, alles beruhigt, und darum, wir wären alle so froh, wenn der junge Mann könnte dort bleiben, wo er jetzt ist, wo er seit Jahren schon ist, wo er professionell betreut wird und wo es ihm gut geht.
Mhm. Wie gesagt, das ist eine Mitarbeiterin, die nicht mehr dort arbeitet. Also sie hat gekündigt, aber schon vorher. Vor dem Vorfall ist das passiert?
Sie hat schon vor dem Vorfall gekündigt und das hat natürlich auch ein bisschen den Eindruck hinterlassen, dass ihr nicht sehr wohl war an dem Arbeitsplatz. Sie ist ja nicht lange geblieben und das ist auch gut verständlich. Das ist eine schwierige, höchst anspruchsvolle Arbeit. Also das kann man ja jederzeit verstehen, dass Leute zur Auffassung kommen, dass das kann ich nicht, das überfordert mich. Also da mache ich absolut niemandem einen Vorwurf. Das ist eine normale Reaktion. Und das ist alles aber schon passiert, bevor es zu dem Ausbruch gekommen ist.
Und gleich ist sie nachher fast einen Monat lang nicht mehr arbeitsfähig gewesen nach dem Vorfall. Das hat, glaube ich, auch niemand bestritten vor dem Gericht.
Das hat auch der Gerichtspsychiater bestätigt, dass das ein absolut normales Verhalten ist nach so einem Erlebnis. Und dass es auch normal ist, dass man so Störungen nicht gerade unmittelbar nach dem Ereignis erlebt oder zur Kenntnis nimmt. Dass da zuerst eine Zeit verstreichen muss, dass sich der Schock legen muss und dass man dann als betroffene Person merkt, es geht doch nicht. Also die Beschwerden der betroffenen Mitarbeiterin, die haben alle ernst genommen. Das hat niemand in Frage gestellt.
Mhm. Also ich glaube, die wichtigsten Fakten, die liegen auf dem Tisch. Und das Gericht hat jetzt müssen entscheiden, gibt es so eine Einweisung in die Anstalt oder nicht? Wie hat es entschieden?
Das Gericht hat sich zurückgezogen zur geheimen Beratung in ein Nebenzimmer, bestimmt auch fensterlos, nehme ich mal an. Wir sind kurz vor Mittag, haben wir wieder dürfen den Saal betreten und der Gerichtspräsident hat den Entscheid kurz vorgelesen und es ist so rausgekommen, wie sich Marco Blumer gewünscht hat. Er darf dort bleiben, wo er ist. Es gibt keine gerichtliche Anordnung, dass er in eine andere Anstalt eingewiesen werden muss.
Sind sich alle Richter einig gewesen beim Entschluss? Weißt du das?
Das sage ich nicht. Ich würde das immer sehr gerne wissen. Aber es sind 5 Frauen und Männer. Sie beraten hinter verschlossener Tür. Ich finde es einen grossen Mangel im Rechtswesen, übrigens auch in der Schweiz, dass das meistens nicht gesagt wird, ob jetzt das ein 2-3 Entscheid war oder ein 4-1 oder ob man einstimmig zu dem Resultat gekommen ist.
Mhm. Wie hat Marco Blumer auf das Resultat, auf das, es ist ja nicht ein Urteil, oder? Es ist ein Entscheid.
Ich nenne jetzt mal Entscheiden. Nennen. In der Schweiz hat ich jetzt Beschluss gesagt. Ich nehme an, im Liechtensteinischen gibt es sicher einen anderen komplizierten Begriff dafür. Der Marco Blumer, ihm ist es schwer gefallen, überhaupt zu verstehen, was mit ihm passiert in dem Saal. Das habe ich von der ersten Minute an gemerkt. Also, er hat nur bedingt können dem folgen, was gesagt und gefragt worden ist im Saal. Die Richterinnen und Richter haben ihm schon auch Fragen gestellt. Die hätten mehr oder weniger können beantworten. Und man hat das Gefühl gehabt, er versteht es auch nur mehr oder weniger. Aber wo man ihn mit dem Rollstuhl rausgeholt hat, habe ich gesehen, wie die Eltern ihm gesagt haben, es ist gut rausgekommen. Und wie alle, die ganze Familie, unglaublich erleichtert war.
Danke vielmals, dass du uns mit auf Vaduz genommen hast, Brigitte.
Immer gern im fernen Ausland.
Jetzt sind wir ein bisschen frech gewesen, Liechtenstein gegenüber. Ich glaube, wir sollten uns noch entschuldigen bei allen Liechtensteinerinnen und Liechtensteinern. Es ist nicht gegen sie gerichtet.
Nein, überhaupt nicht. Und sind ja gute Nachbarn, liebe Menschen. Und ich werde bald wieder einen Ausflug machen ins Liechtenstein.
Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Wenn Sie den Text von Brigitte Jolimann über den Fall noch nachlesen möchten, dann finden Sie den verlinkt im Beschrieb. Abonnieren Sie doch den Podcast, teilen Sie ihn, bewerten Sie ihn. Mein Name ist Boas Roux, mich freut, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.